Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Heute geht es um Nähe und Rückzug. Warum Beziehungen heute so kompliziert erscheinen. Dieses Thema liegt mir schon länger am Herzen und ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, da können wir uns dem Thema mal im Detail widmen. Vielleicht kennst du das Gefühl nämlich auch, dass du jemanden liebst und trotzdem irgendwie das Bedürfnis hast, wegzulaufen. Oder vielleicht sogar auch andersrum. Du willst Nähe, doch der andere zieht sich zurück. Und du bleibst zurück mit der Frage, bin ich zu viel oder nicht genug? Und warum ist das so? Liegt's an mir? Liegt's an dem anderen? Und dass du dann dadurch in so eine Verunsicherung kommst. Und genau das, denke ich, ist wichtig, sollten wir uns heute mal ein Stück weit, uns dem Thema einfach mal annähern, ohne jetzt das ich will es mal so formulieren, ich möchte mit dieser Folge nicht sagen, so ist das jetzt immer, sondern eher euch da sensibilisieren, inwieweit diese Punkte, die ich jetzt gleich nennen werde, vielleicht euch ein Stück weit weiterbringen und auch, falls ihr das Thema habt oder euch mit dem beschäftigt, vielleicht das ein bisschen klarer werden lassen könnt. Ja, warum Beziehungen heute gefühlt schwerer sind als früher, das ist natürlich immer so eine Perspektivfrage, ne? Weil wenn man sich mit Generationen beschäftigt und auch schaut, früher gab es andere Themen, die heute einen anderen Stellenwert haben. Ne? Wenn wir nur allein das Thema nehmen, Krieg und die Frage, inwieweit darf man sich individuell entfalten oder hat sich zu fügen, hat sich in gewissen Rollen auch entsprechend zu verhalten, zum Beispiel bedenkt bitte, dass die Rolle der Frau bis Ende der 70er noch extrem und bis heute teilweise ja auch noch in bestimmten Ländern sowieso, aber auch in Deutschland noch teilweise spürbar ist, dass die Frau nicht in einer gleichberechtigten Rolle angesehen wird. Wenn man sich alleine vorstellt, wenn eine Frau erfolgreicher oder auch ja vom Stellenwert her in zum Beispiel beruflichen Kontexten vielleicht über dem anderen steht, also von der Hierarchie her, von der Stellung, von der Verantwortung her, und dass nicht jedermann mit sowas zurechtkommt, klarkommt. Also ich habe in der Praxis viele starke, also starke im Sinne von selbstbewusste Frauen schon erleben dürfen, was mich immer extrem freut, wenn ein Mensch in seine Kraft kommt, egal welches Geschlecht der Mensch hat, aber wenn man dann immer wieder auch mitkriegt, dass diese gerade selbstbewussten Frauen, je nachdem auch in welcher Rolle sie sind, nicht unbedingt immer auf Gegenliebe stoßen. Und das ist aber, ich will heute nicht zu stark auf die Gender-Effekte eingehen, sondern mehr erstmal, warum trotzdem das heute gefühlt schwerer als früher sein kann. Nehmen wir mal den Zeitgeistfaktor. Also so ein Überangebot, ja. Wir haben ein Überangebot von Dating-Apps, ne? Wir kriegen überall, werden überall zugeballert von irgendwelchen Informationen, ja. Und man denkt sich dann irgendwie so, ja, da könnte noch irgendwas Besseres kommen und ich weiß nicht. Und wenn das nichts ist, dann schmeiß doch weg. Dann, ja, so wie so eine, wie so ein aus dem Kühlschrank irgendwas abgelaufen und dann, ja, muss einfach weggeschmissen werden, funktioniert nicht mehr. Also die Frage nach, wie viel investiere ich in eine Beziehung? Und welchen Stellenwert bekommt die Beziehung, hat natürlich in der heutigen Zeit eine andere Bedeutung. Wenn man bedenkt, dass vor einigen Generationen gab es noch nicht die Wahl, die Beziehung zu beenden. Da hieß es dann, ja, bis der Tod uns scheidet. Oder zumindest dieses so, ich darf nicht gehen, weil sonst ist das Leben vorbei für mich. Ne? Und dann die Selbstverwirklichung auch vor Beziehung. Also inwieweit konnte ich mich individuell wirklich ausleben? Ne? Und das ist natürlich auch so ein Punkt. Also wenn es gibt Paare, die kommen sehr früh zusammen und sind glücklich und leben ihr Leben. Und das ist natürlich schön, also richtig romantisch. Aber es gibt auch Paare, die dann irgendwann sagen, oh, ich kenne ja gar nichts anderes. Oder dass man sagt, ich weiß nicht, ob ich mich dann auf sowas einlassen oder binden will. Ne? dann auch die emotionale Erschöpfung. Ne? Viele sind durch Arbeit, aber auch Reizüberflutung und Alltag psychisch überlastet. Ja, das ist auch ein riesen Thema. Das heißt, dann wird die Nähe nämlich an der Stelle einfach zu einer zusätzlichen Anstrengung. Also, dass man dann merkt, ich kann mich gar nicht mehr öffnen, ich kann mich gar nicht mehr hingeben, ich bin so gesättigt oder auch einfach ausgesaugt. Ja. Also nehmt nur einfach den Alltag, wenn ihr eine Familie habt. Na, wenn man zum Beispiel bedenkt, heutzutage ist ja nicht einfach nur eine Sache, wie zum Beispiel nur Arbeit oder nur Familie, sondern es ist oft eine Mischung aus. Und hier nochmal der Hinweis, ne, allein die Rolle der Frau, wo gerade in der Gesellschaft verlangt wird, hey, du musst das alles können, ja. Du musst voll arbeiten am besten, du musst dann noch voll die Kindererziehung drauf haben, musst dann vielleicht noch hier die perfekte Ehefrau sein, noch Liebhaberin und was nicht alles. Das ist natürlich schwierig. Also schwierig im Sinne von, wenn man viele Rollen hat, auch viele Identitäten, die man dann ausfüllen muss, dann ist das wirklich komplizierter. Und es wird dann auch erwartet, also von der Gesellschaft, das ist ja so, das sind so klassische Zeitgeistfaktoren, ne, was erwartet wird und was ich dann auch überhaupt nur leisten kann. Und dann auch die Frage, die dahinter steckt, die uns auch hier wie einen roten Faden begleiten wird, was möchte ich für mich? Nicht, was wird erwartet von außen, sondern was möchte ich für mich? Das ist ja auch eine der zentralen Fragen. Und wenn ich zum Beispiel in einem Leben war, bisher, was eher dominiert worden ist von was zu erwarten ist, also was andere von mir erwarten und dann letztendlich ich auch von mir dann erwarte, habe ich vielleicht weniger den Fokus darauf, was ich für mich möchte. Aber auch wir dürfen nicht vergessen, die Pandemiefolgen, ja, also seit Corona, die sind nicht zu unterschätzen. Nehmen wir nur den Punkt der Vereinsamung. Ja, also man merkt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich euch überhaupt noch anvertrauen kann oder wem kann ich mich überhaupt noch zumuten? Ja, und dann auch dieses so die Angst vor emotionaler Verbindlichkeit nach Rückzug. Das ist natürlich auch so ein Punkt, dass man dann so merkt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich da drauf einlassen kann, weil, also, oder ob ich mich überhaupt noch dann melden kann bei dem anderen und so weiter. Es gibt verschiedene Faktoren, die auch dazu führen, dass man dann gerade in einer Beziehung, in einer Bindung auch ganz große Erwartungen hat. Entweder ich selbst oder die anderen. Das sind so Dinge, die schwierig sind. Also früher war Beziehung oft Pflicht und heute ist sie einfach eine Option und genau deshalb auch so fragil. Also dass man dann sagt, ich weiß gar nicht, ob sich das noch lohnt. Dann denkt man sich, sie muss doch Sinn machen, wachsen dürfen, stabil sein, aber auch Raum lassen. Und das ist ein total hoher Anspruch, den dann viele sich fragen und sagen, wie soll das gehen? Also so, also ist auch die Frage nach, was ist hier richtig, was ist hier falsch, ne? Dann gehen wir mal weiter. Die Psychodynamik, die automatisch entsteht hinter dem Verhalten Nähe und Rückzug. Guck mal, wenn jemand bedenkt, man hat so ein Bindungsmuster, ja, so, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, und es gibt so verschiedene Bindungstypen von Bowlby und Ainsworth und Frehley. Es gibt viele verschiedene, die da schon zu geforscht haben und bis heute werdet ihr in Psychologiebüchern immer wieder Bowlby und Ainsworth hören, dass sie da erwähnt werden. Und die verschiedenen Bindungsmuster müsst ihr euch so vorstellen, die Frau Ainsworth hat zum Beispiel früher, das war glaube ich 70er, Jahre ungefähr, ich weiß nicht ganz genau. Da gibt es auch Videos, die kann man im Internet auch noch finden. Ne, da hat sie unter Laborbedingungen, also zum Beispiel einen Raum gab es, der war relativ reizarm, da gab es dann nur drei Stühle und ein bisschen was zum Spielen und dann gab es eine Trennwand zwischen dem Nachbarraum, in dem sich dann der Versuchsleiter, also in dem Fall Frau Ainsworth, befand und durch die Scheibe durchschaute in diesen Versuchsraum. Und man muss sich vorstellen, in dem Versuchsraum konnte man nicht den anderen Raum erkennen. Das war wie so eine Art Spiegel oder so. Also das heißt, dass man nicht quasi sehen konnte, dass jemand anders den Raum betrachtet. Natürlich wurden die Teilnehmer informiert, bis auf das Kind, weil die Situation war jetzt, die Mutter kommt, also die Mutter als Bindungsperson ging mit dem Kind, was ungefähr so anderthalb Jahre alt war, das Kind, also gerade laufen konnte. Aber an der Stelle noch sehr stark und aufgrund des Alters eng an die Mutter als Bezugsperson gebunden ist. Und dann hatte Frau Ainsworth vor allen Dingen gucken wollen, wie reagiert das Kind, wenn die Mutter aus dem Raum geht, ohne sich zu verabschieden und nach einer kurzen Zeit, so nach ein paar Minuten, wieder zurückkommt. Also wie reagiert das Kind dann? Und dann gab es noch Variationen mit, dass noch eine fremde Person in den Raum reinkommt und unter verschiedenen Bedingungen. Na, aber hier wurde vor allen Dingen geguckt, wie verhält sich denn das Kind? Und hat man festgestellt, naja, das Kind verhält sich nicht immer gleich. Es gibt Kinder, die zum Beispiel an der Stelle Nähe zulassen können. Das heißt, dass das die Mutter ins Spielverhalten mit einbezogen wird. Und wenn dann die Mutter aus dem Raum geht, um sich zu verabschieden, dann versuchen die Kinder natürlich schnell hinterher zu gehen, das also zu verhindern. Und wenn das nicht klappt, dann weinen die auch kurz und dann aber relativ schnell gehen die wieder in das Spielverhalten dann auch über. Und wenn die Mutter wiederkommt, wird die Mutter auch sofort mit einbezogen. Und dass das also an der Stelle sowieso als sichere, gebundene Menschen interpretiert wird. Und dann gibt es halt auch Kinder, die sich anders verhalten. Das heißt also zum Beispiel, die Mutter geht raus und dann reagiert das Kind gar nicht. Also als wenn da eine fremde Person rausgehen würde. Und wenn die Mutter wiederkommt auch. Also die Mutter wird irgendwo ignoriert. Und das ist ein Zeichen für eher unsicher vermeidende Bindung. Ne? So. Und dann gibt es noch den Aspekt, es gibt insgesamt 4, es gibt noch einen desorganisierten Bindungstyp, den würde ich aber jetzt hier vernachlässigen um das nicht jetzt so kompliziert zu machen. Aber der unsicher Ambivalente, den möchte ich noch gern vorstellen, das ist der Typus, da verhält sich das Kind so, wenn die Mutter aus dem Raum geht, dass das Kind wirklich extrem versucht, hinterherzugehen, sich am Bein zu hängen oder auch dann an der Stelle wirklich krampfhaft festzuhalten und weint sehr laut, auch ganz lange, also sehr extreme emotionale Reaktion. Auch dann, wenn die Mutter wiederkommt, ist das auch so, dass das Kind dann sowas, so eine Mischung haben könnte von bis zu schlagen und dann gleichzeitig doch aber so, wie sagt man, umarmend, also diese so ambivalent hin und her gerissen. Ne? Ambivalent sagt man dann dazu und das nennt man dann unsicher ambivalente Bindung. Ja, das sind so, man könnte sagen, also dass unsere frühen Erfahrungen uns natürlich prägen, wie wir Liebe erfahren. Also Liebe im Sinne von Zuneigung, Geborgenheit von den Bezugspersonen. Sehen die uns, ne, haben die eine auch nicht nur, körperliche Nähe, also körperliche Nähe meine ich jetzt nicht nur, dass man sich auch im Arm nimmt und so, sondern auch einfach, dass man körperlich anwesend ist. Ne? Also man kann ja auch in einem Raum anwesend sein als Mutter, aber emotional nicht verfügbar. Also dass dann die Mutter gar nicht wirklich ein Interesse hat, dass das Kind nicht das Gefühl hat, dass es jetzt plötzlich gesehen wird in den Bedürfnissen oder auch in dem, wo es ein Interesse für hat. Na, das ist natürlich auch die Frage, wie wird da Liebe und auch Akzeptanz und auch Bindung und Beziehung erlebt? Ne? Also wer Nähe nämlich als gefährlich gelernt hat, ja, also so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ich wirklich gewollt bin oder ob das jetzt gerade passt oder so, zieht sich oft zurück. Nicht, weil man nicht liebt, sondern weil man nicht weiß, wie es sicher geht und ob es erwünscht ist. Und dann gehen die Kinder in so so eine Art Schutzstrategie. Also man kann zum Beispiel einen Rückzug wählen, also Selbstschutz, ne, um Überwältigung zu vermeiden. Also ich möchte nicht noch mal sowas erleben. Ich kann aber auch in die Nähe gehen, also man geht zwar ein Risiko, gesehen zu werden, ne, aber mit all den verletzten Anteilen. Also man sagt, komm, ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr zeigen, damit man mich sieht. Und wenn ich schon nicht mit meinen Bedürfnissen gesehen werde, dann versuche ich halt die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen und dann vielleicht dadurch mehr Zuneigung zu erhalten, indem ich dann liebenswerter bin, dass man mich dann sieht. Dann gucke ich einfach, ich versuche die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen, auch um damit ein Stück weit mehr Kontrolle über die Situation zu erhalten. Ja, das ist natürlich dann klar, wenn dann Konflikte in Beziehungen, ne, in der heutigen Zeit dann auch kommen, ja, so wie zum Beispiel Nähe-Distanz-Themen, dann aktivieren die natürlich oft alte Wunden. Ne? Ich bin dann vielleicht nicht gut genug oder ich werde verlassen. Also solche Ängste können dann auch entstehen. Dann haben wir aber auch moderne Phänomene in der Beziehung, kann man so schon beschreiben, also die jetzt durch Begriffe und so auch nochmal genauer eingegrenzt werden, was ich auch gut finde, weil bestimmte Dinge sind auch für manche gar nicht so klein Worte zu fassen. Und da stecken manche Sachen natürlich auch dahinter. Ne? Deswegen schauen wir uns das mal zusammen an. Also es gibt zum Beispiel einen Bereich, den nennt man Ghosting. Ja, also es ist so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas sage, wie zum Beispiel in so einem Messenger, also sei es WhatsApp oder was auch immer, und schreibt da und der andere meldet sich nicht mehr. Einfach so. Keine Erklärung oder kein Abschied oder irgendwas. Ja, also es ist so wie so ein, ich kriege kein Feedback mehr. Es muss noch nicht mal in sozialen Medien sein. Es kann auch sein, dass ich mit jemandem rede und der antwortet nicht. Na, dahinter steckt nämlich oft dann Vermeidung von Konflikten, aber auch Überforderung mit emotionaler Verantwortung, aber auch eventuell sowas wie so eine Bestrafung, kann auch sein. So nach dem Motto, nee, da gehe ich aus dem Kontakt, dann gibt es jetzt keine Beziehung, keine Nähe. Na, es gibt verschiedene Mechanismen, die dazu führen können, dass ich in so einen Ghosting-Modus gehe, dass ich nicht mehr reagiere, dass ich mich einfach aus der Beziehung rausnehme. On-off-Beziehungen. Also kaum ist man getrennt, vermisst man sich. Also das ist auch so ein Phänomen. Ja? Also ich bin dann weg, es passt nicht, es klappt nicht mit uns und dann ist man irgendwie auseinander und ich will dich nie wiedersehen und dann ist die andere Person weg und dann merke ich so, ah, es geht aber auch gar nicht ohne. Ich brauche die doch, die Person, und dann kommt man wieder zusammen, aber dann wird es wieder chaotisch und dann geht es wieder los wie vorher. Man denkt sich, nee, das bringt auch nichts, wir müssen uns doch wieder trennen. Also eine Art Ambivalenz, ja, so hin und her gerissen sein. Man könnte auch sagen, es ist so, vielleicht auch aus traumabedingten Erfahrungen heraus, also wo ich mich verletzt worden bin, Trauma heißt ja übersetzt Wunde, ne, aber vielleicht auch ungelöste Bindungskonflikte habe, noch mit vielleicht Ursprungspersonen, oder sich dann merke, ich fällt es schwer, mich drauf einzulassen. Dann gibt's noch Lovebombing. Es ist so etwas so wie am Anfang überwältigend liebevoll sein und dann später bei Rückzug oder ich entwerte oder schweige. Ja, es ist so ein Thema, was man oft auch narzisstisch geprägten Beziehungsmustern, aber auch unsicheren Beziehungsmustern zuschreibt. Ne? Also die anfängliche Nähe ist dann nicht echt gehalten. Also das heißt, man kann es nicht aufrecht erhalten. Das geht so in die Richtung, dass ich sage, ich versuche diese am Anfang überwältigenden Gefühle eher, also auch aufrecht am Anfang, ne, so zu intensivieren, um eine Bindungsnähe zu erzeugen. Also man könnte schon fast sagen, bis zu einer Abhängigkeit. Und wenn ich merke, dass der andere von mir also darauf anspringt und sich auch abhängig fühlt, verändere ich mein Verhalten. Das kann man gut damit in Beziehung, in Verbindung bringen. Und dann geht es dann wirklich darum, dass der andere das Gefühl hat, so, du kannst ohne mich nicht existieren. Ne? Und dann ist das so, dass man dann aber merkt, der andere, der merkt dann plötzlich, oh, dieses liebevoll Überwältigende ist vorbei. Und was ist denn jetzt? Und dann plötzlich bin ich doch nicht mehr gut genug. Das ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Also man kann aber dazu sagen, also man muss es ein Stück weit auch abgrenzen von, es gibt auch Verhaltensweisen, die wie Lovebombing wirken, aber einen anderen Mechanismus haben. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, jemand hat extrem starke Gefühle für den anderen und teilt die mit und man öffnet sein Herz und der andere kann das nicht zulassen. Also der ist, nehmen wir nur das Konzept, das dahinter stehen könnte, ich bin nicht liebenswert, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, und der andere, der gibt mir so stark, zeigt er mir die Gefühle, dass ich dann merke, nee, das kann ich nicht annehmen, das geht nicht, das bin ich ja gar nicht. Und dann merkt der andere dann an der Stelle so, ja, also das ist, also das verletzt mich zu sehr, dass ich dir zeige, ich liebe dich und von dir kommt aber nichts. Und dann plötzlich reagiert man dann eher mit Rückzug. Und sobald man sich zurückzieht, weil man sich dann verletzt fühlt und nicht gesehen fühlt oder traurig wird, ne, weil der andere ja nicht meine Liebesgefühle annehmen kann und ich dann vielleicht denke, liegt es an mir, bin ich vielleicht nicht gut genug, dann plötzlich kann das bei dem anderen kippen, dass der dann sagt, oh, jetzt, warum ist er jetzt plötzlich traurig? Warum zeigt er mir das plötzlich nicht mehr? Was ist denn da los? Weil da verändert sich plötzlich die Beziehungsstruktur. Und dann kann derjenige, der vorher die Liebesgefühle nicht annehmen konnte, dann plötzlich in eine andere Identität gehen, nämlich die, oh, jetzt muss ich dafür sorgen, dass es dem anderen gut geht. Und dann ist das so, dass der andere merkt, oh, guck mal, jetzt plötzlich reagiert er ja doch. Und ich will euch mit der Symptomatik, mit dieser Dynamik zeigen, dass auch so dieses Gefühl von, wie kann man gegenseitig erkennen, dass ich oder auch wahrnehmen, dass der andere Gefühle für mich hat. Und je nachdem, wie ich strukturiert bin, kann ich das natürlich direkt erkennen und zunehmen und zulassen und aushalten oder halt nicht. Ne, und das ist auch immer die Frage, wie viel Nähe kann ich auch aushalten? Das ist individuell, das kann man nicht pauschalisieren. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen. Deswegen ist auch Kommunikation in der Beziehung ja auch wichtig. Und da ist auch die Frage, wie viel Kommunikation, wann wird es zu viel? Und ist da noch Raum auch drin für Entwicklung oder ist das gar nicht mehr möglich? Das ist ja auch mal so eine Frage, die da oft mit dranhängt. Ne? Welche Erwartung habe ich von dem anderen? Wie hat er sich zu verhalten oder auch wie nicht? Warum wir oft Menschen wählen, die unsere Wunden berühren, das ist ein ganz spannendes Themenfeld. Ich finde das so gut formuliert, deswegen habe ich das jetzt auch so nochmal hier euch rückgemeldet. Das ist wirklich ein ganz altes psychologisches Prinzip. Was wir nämlich nicht verarbeitet haben, wiederholen wir. Und das ist wirklich wie so eine Art, man könnte sagen, als wenn das Leben, wenn ich es philosophisch formuliere, als wenn das Leben uns einlädt, so lange die Dinge wiederholen zu müssen, bis wir sie gelernt haben. Ich sage in der Gruppentherapie immer oft dazu, das ist wie eine Stufe. Ich falle so oft über die Stufe oder stolper über die Stufe, bis ich gelernt habe, den Fuß hoch genug zu heben. Solange ich das nicht tue, werde ich auf der ganzen Welt über die Stufen in dieser Höhe immer wieder stolpern. Wenn ich es aber schaffe, den Fuß hoch genug zu heben über diese gewisse Höhe dieser Stufe, werde ich das auf der ganzen Welt mit allen Stufen dieser Höhe machen. Aber solange das nicht ist, müsste ich die Dinge immer wieder diese Erfahrung machen, wenn ich denn mit diesen Stufen zu tun habe. Und so kann man das auf den Menschen übertragen genauso sehen. Das heißt also, ich will damit jetzt nicht sagen, dass wenn man Probleme in der Beziehung hat, dass man automatisch sagen müsste, ihr müsst jetzt immer zusammenbleiben. Das kann ja manchmal auch andere Gründe haben, dass man merkt, das passt einfach nicht. Aber ich will nur darauf hinaus, dass man in Beziehungen oft, wenn man sich belastet fühlt, im Grunde genommen auch hingewiesen wird auf seine eigenen Themenfelder. Das ist manchmal leichter zu erkennen, manchmal schwieriger. Von daher, bitte habt nicht den Anspruch, ihr müsst das alles bei euch erkennen oder wissen. Ihr dürft nicht vergessen, hier spricht jetzt ein Psychologe und Psychotherapeut. Aber wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, ich möchte ganz gerne Dinge verstehen, die dahinter stecken, dann klar, habt ihr auch natürlich, könnt ihr euch natürlich da auch mal an Experten natürlich wenden. Also es ist so ein bisschen, ich versuche mal ein paar Beispiele noch zu bringen. Also wer emotionale Kälte erlebt hat, fühlt sich von kühlen, unnahbaren Menschen natürlich angezogen. Warum? Weil es vertraut ist. Nicht, weil es besser ist oder liebenswerter, sondern weil es vertraut ist. Weil wenn da jemand kommt, der an der Stelle eher Wärme ausstrahlt, ist das für mich zu viel, ist das überfordernd. Dann werde ich auch merken, muss ich zumachen, dann muss ich mich distanzieren. Weil das ist ja irgendwie nicht richtig, falsch, kenne ich ja gar nicht. Also müsst ihr euch das vorstellen. Oder wer verlassen wurde, versucht sich zu binden, aber kontrolliert aus Angst. Es könnte wieder passieren. Das ist auch eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Also was damit gemeint ist, ist, dass wenn ich merke, zum Beispiel, ich bin jetzt verlassen worden, dann müsste man gucken, also entweder versuche ich natürlich die alte Beziehung, wenn möglich, nochmal wieder, also so, ach komm, wir versuchen nochmal und so weiter. Oder aber ich versuche mir jemand anders zu suchen, wo ich merke, da binde ich mich jetzt dran, weil die Person, die wäre doch gut, wenn die mich dann rettet. Das ist auch oft einer der Effekte, die man merkt, wenn man merkt, in einer Beziehung kommt man nicht weiter und man schafft es aber nicht, sich zu trennen, weil es jetzt gerade mir nicht möglich ist, weil ich mich nicht aus dieser Beziehung lösen kann, kann eine andere Beziehung, die ich dann aufbaue parallel, mir helfen, mich eher von der anderen Beziehung zu lösen. Das ist etwas, was unter Menschen total oft auch beobachtet wird. Also zumindest kenne ich das aus dem Praxisalltag. Ja, und was hilft jetzt? Und wie können wir auch Veränderungen auch voranbringen? Also gerade im Konstruktiven. Man könnte natürlich sagen, jetzt erstmal der Bereich so Selbstverbindung, also ich mit mir, statt Beziehungsideale. Man könnte sich die Frage stellen, wer bin ich denn ohne Beziehung? Also gibt es mich dann? Gibt es ein Ich? Bin ich liebenswert? Muss ich erst was leisten, um geliebt zu werden? Und kann ich auch mich? Finde ich mich denn überhaupt gut? Also gut im Sinne von, kann ich mich auch lieb haben? Kann ich mich selber auch lieben? Oder würde ich sagen, ich bin es nicht wert? Und dann, was triggert mich natürlich? Und was hat das mit mir zu tun, wenn ich getriggert werde? Ist das automatisch immer dann nur der andere oder ist das etwas, was auch mit meinem Leben, vielleicht auch mit meinen Erfahrungen zu tun hat, die ich schon erlebt habe? Und dann könnte man sagen, okay, hier ist die Frage, vielleicht sollte ich auch mal schauen, macht es vielleicht Sinn, auch mit eigenen inneren Anteilen zu arbeiten? Also man könnte zum Beispiel sagen, die Kinderanteile in uns, die Erfahrungsanteile, die vielleicht verletzt, bedürftig sind, die irgendwelche Dinge gerne gebraucht hätten und nicht konnten, oder auch Schutzanteile, welcher Teil zieht sich zurück, kritisiert und kontrolliert aus Schutz, nicht wieder verletzt zu werden, und welche Erwachsenenanteile fühlen, tragen die Verantwortung, vielleicht auch zu viel oder versuchen sich zu integrieren. Das ist immer so die Frage. Und dann muss man sich auch schauen, welche Dynamiken sind in Partnerschaften. Also oft ist das so, dass das Schutzanteile sind. Also die Anteile, die eher versuchen, sich dann eher so zurückzuziehen und zu kritisieren oder auch zu kontrollieren. Und wenn man jetzt aber sagt, nee, Moment, versuch doch mal auszusteigen aus diesen Überlebensanteilen, diesen Schutzanteilen und guck doch mal, was ist denn das? Ist das vielleicht doch dein inneres Kind oder eines deiner Kinder in dir, die vielleicht irgendwelche Bedürfnisse haben? Und dann zu fragen, was brauchen die und wer ist dafür zuständig? Ist das der Partner oder bin ich das ja selbst? Ja, und echte Nähe beginnt erstmal in uns selbst. Also die Nähe zu uns selbst. Bedürfnisse oder auch Grenzen, Verletzungen in uns ernst zu nehmen. Zu sagen, hey, vielleicht sollte ich erstmal lernen, wo sind meine Verletzungen, wo sind meine Bedürfnisse und wer sollte die versorgen? Je nachdem, wie klein ich bin von den inneren Kindern, kann das sein, dass ich das Gefühl habe, ich kann das nicht, das muss jemand anders machen. Okay. Aber vom Prinzip her sind wir ja dann, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir wären erwachsen, sind wir erwachsen, heißt, sollten in der Lage sein, uns selbst zu versorgen. Ja, aber sollte, würde ja auch implizieren, wir müssen es erstmal lernen. Und deswegen geht es erstmal vielleicht darum, zu schauen, welche Anteile brauchen vielleicht da an der Stelle noch was, müssen vielleicht noch nachbeältert werden oder müssen erstmal ein Bewusstsein dafür bekommen. Und dann auch eine ehrliche Kommunikation statt irgendwelche Erwartungen oder Vorstellungen von etwas so. Ja, klar, machen wir. Ja, sicher. Wird alles super. Oder ja, ist doch super. Wir lieben uns ja. Ja, und die Frage ist ja, ja, okay, dass man das sagt, aber wo kann man das fühlen? Und wo wird es auch gelebt? Und ist es wirklich so oder liebe ich eine bestimmte Vorstellung nur von dem anderen? Und wenn ich jetzt sage, bestimmte Dinge kann ich nicht annehmen oder akzeptieren, aus welcher Erfahrung heraus sage ich das? Mit welchen Dingen hängt das zusammen? Sind es eigene Erfahrungen? Sind es Ängste? Sind es da vielleicht Dinge, die nicht ehrlich kommuniziert werden können, weil man da vielleicht eine Sorge hat vor Ablehnung oder wenn man das gar nicht anders kennt? Es gibt auch Beziehungsmuster, in dem der eine sich bewusst, sag mal, in einer Bindung entzieht oder einem zulassen, einem sich hingeben, sich öffnen, weil er an der Stelle der Meinung ist, ich bin gar nicht liebenswert und der andere wird mich irgendwann verlassen. Und dann führt man vom Verhalten her automatisch dazu, dass der andere irgendwann geht. Weil ich ja die Bindung, Beziehung nicht zulasse und man innerlich auch bestätigt wird, siehste, ich bin ja auch nicht liebenswert. Ne? Also war ja nur eine Frage der Zeit, bis der andere geht. Habe ich ja eh schon gewusst. Das sind so die Vorwegnahmen oder auch die Prophezeiung, dass man Dinge auch schon erwartet und man sich im Grunde genommen die ganze Zeit ja auch dann bestätigt. Ne? Also ehrliche Kommunikation. Dann lernen, Unsicherheit noch auszuhalten, ohne zu flüchten, ohne aus dem Kontakt zu gehen, sondern zu sagen, ja, ich fühle mich da unsicher. Oder ja, das tut mir weh, was du sagst, aber du hast da recht, das stimmt, ja. Also jetzt vorausgesetzt, dass der andere einem nicht wehtun will, ne? Aber dass man dann sagt, ja, das ist ein Schmerz, ich komme an meine Wunde, aber ja, aber ich möchte gerne im Kontakt bleiben. Beziehung ist, wenn man so möchte, nicht das Ziel. Sie ist der Weg zu uns selbst und auch zu einem echten Gegenüber. Es ist okay, Nähe zu fürchten, aber es ist auch okay, zu bleiben. Das sind Dinge, wenn man so möchte, die ich jetzt zum Schluss euch vorgelesen habe, sind Dinge, so Gedanken, die ich dazu mal aufgeschrieben habe. Weil ich finde das wichtig, dass wir uns das nochmal klar machen. Es geht wirklich erstmal in erster Linie um die Beziehung zu mir selbst. Und wenn ich mir selbst begegne und ehrlich sein kann, dann erst ist es ja möglich, auch ehrlich auf Augenhöhe, wenn man so eine Beziehung führen möchte, auf Augenhöhe dem anderen zu begegnen. Und das ist oft eine Herausforderung. Und wir leben in einer Zeit, wo das nicht automatisch vorgegeben wird. Wir leben in einer Zeit, wo wir durch soziale Netzwerke, und die sozialen Netzwerke sich merken, was wir gut finden, wir entsprechend auch nur diese Informationen erhalten. Also wenn ich die Information habe, ich bin nicht gut genug, ich bin vielleicht zu fett, zu dünn, zu schwach, zu klein, egal wie auch immer, dann werde ich natürlich mich entsprechend informieren, so wie kann ich anders sein und so weiter. Und dann wird das Internet mir sagen, ja okay, guck mal, dann kriegst du ab sofort immer wieder diese Informationen. Also wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, ich muss mehr Sport machen, dann kriege ich immer wieder Informationen über Sport. Wenn ich das bevorzugt angucke, kriege ich nur noch diese Informationen. Das heißt, ich werde in meiner Identität, in meiner Ausrichtung im Grunde genommen bestärkt. Und das ist ja etwas, was ja in unserer Gesellschaft durch bestimmte Dinge ja bewusst und gezielt auch vorgegeben wird. Wie Frauen auszusehen haben, wie Männer auszusehen haben, ja, und wie, was man als leisten muss und so weiter. Und das ist so ein bisschen wie, ich werde gelebt. Ja, und das ist dann die Frage, wann erkenne ich und wo erkenne ich, wer bin ich denn? Was möchte denn ich? Und wo nehme ich mir den Raum und die Zeit auch für mich, dass ich selbst sein darf? Das ist ja die Herausforderung. Und es geht erstmal darum, auch nur ein Bedürfnis davon zu entwickeln, wenn ich das so sehe. Ich muss es noch nicht können. Weil wenn ich ein Bedürfnis habe und eine Vorstellung, dann kann ich es ja auch, wenn ich das denn erreichen möchte, auch lernen. Entweder selber, indem ich mich entsprechend informiere, oder dass ich mich durch Menschen, die mir am Herzen liegen, auch begleiten lasse. Oder mir auch natürlich, wenn es nicht anders geht, und darunter leider auch fachlich Hilfe hole. Ne? Also fühlt euch bitte sehr ermutigt, mal darüber nachzudenken. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns das nächste Mal dann wieder.